Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo liebe Freundinnen und Freunde von MS im Fokus. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid, um mit mir heute noch einmal das Thema Myelin genauer anzuschauen. In der letzten Folge haben wir nämlich einen tiefen Blick in Zweck und Aufbau von dieser ganz besonderen Substanz des zentralen Nervensystems geworfen. Wir wollten uns ja schließlich nicht zufrieden geben mit der Antwort, dass Myelin einfach nur die Nervenzellen schützt oder isoliert. Ich hoffe also, ich konnte euch ein differenzierteres Bild davon geben. Wenn ihr nicht wisst, von was ich spreche, dann hört einfach kurz in die letzte Folge dieser Miniserie zum Thema Myelin hinein. Heute wiederum haben wir uns vorgenommen anzuschauen, was genau mit dem Myelin bei der MS passiert und ob es Möglichkeiten gibt, Schädigungen zu reparieren. Denn, und das als kleiner Teaser, arbeiten in der Tat Forschende mit Hochdruck daran, Regenerationsmittel zu finden, die den Wiederaufbau von Myelin unterstützen können. Echt wow. Aber versuchen wir das Stück für Stück anzupacken. Freut euch also auf eine Folge über Demyelinisierung und Remyelinisierung. So, bevor wir in die Demyelinisierung eintauchen, muss ich trotzdem noch kurz ein kleines Recap machen. Beim letzten Mal haben wir ausführlich besprochen, wofür das Myelin eigentlich da ist. Ich hoffe nun ganz stark, dass ich einen wichtigen Punkt zum Myelin irgendwie rüberbringen haben können. Nämlich, dass es eben nicht nur eine Isolationsschicht der Nervenfasern ist, sondern gleichzeitig auch ein Versorgungsweg. Einfach gesagt, wer so dicht eingepackt ist, wie einige der Axone das sind, der muss trotzdem gut Luft bekommen. Und dafür gibt es eben im Myelin ein ganzes System an Versorgungsrouten und Kanälen etc. und damit die Möglichkeit, mit dem Axon in gewisser Weise zu kommunizieren. Daher begreifen wir das Axon und sein umgebendes Myelin als Einheit, die sogenannte Axon-Myelin-Unit auf Englisch. Und dazu steht eine bestimmte Zelle ganz im Spotlight, nämlich der Oligodendrozyt. Also die Zelle, welche das Myelin formiert hat und die mit dünnen Verbindungen noch an den Myelinfragmenten hängt, die sie selbst um unterschiedliche Axonsegmente gesponnen hat. Denn die Oligodendrozyten sind damit auch diejenigen Zellen, die längerfristig dafür sorgen müssen, dass das Myelin an sich auch über die Zeit intakt bleibt und gut versorgt ist. Starten wir also noch einmal bei der Frage, wie wird nun so eine Axon-Myelin-Einheit angegriffen im Rahmen einer entzündlichen Erkrankung des Nervensystems? Es ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Entzündungszellen kommen und machen das Myelin sowie das Axon irgendwie kaputt. Klingt plausibel. Aber wisst ihr was? So ganz sicher ist man sich über den exakten Ablauf der Dinge noch gar nicht. Also zum Beispiel darüber, welche Struktur als erste betroffen ist. Fakt ist, in einer akuten MS-Läsion kommt es häufig zu einer relativ massiven Demyelinisierung. Das heißt, die allermeisten Axone verlieren dort ihre Ummantelung. Gleichzeitig finden wir die ganzen Fragmente von Myelin in sogenannten Fresszellen wieder, die in ihrer Vielzahl zu diesen Läsionen gekommen sind. Soweit so eindeutig. Das ist das Bild einer hochakuten Läsion übrigens, die sich über einen kurzen Zeitraum von wenigen Tagen herausbildet und die sich dann auch innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten zurückbildet. Wenn wir jetzt die gleiche Läsion ein paar Monate später eben wieder anschauen, sollte sich in der Regel ein bestimmter Teil des Myelins wieder regeneriert haben. Das heißt, wir finden viele Axone, die remyelinisiert wurden, also um die eine neue Myelinscheide aufgebaut werden konnte. Das ist doch wunderbar, oder? Immer wieder stellen wir fest, dass der Körper zu außerordentlichen Regenerationen fähig ist. Aber dann gleichzeitig stellen wir auch leider immer wieder fest, dass er das an anderen Stellen überhaupt nicht gut kann mit der Regeneration. Denn bei einer langjährigen MS findet man eben auch sehr viele Läsionen, wo die Remyelinisierung einfach nicht gut genug oder schlichtweg gar nicht geklappt hat. Die Axone sind blank und sehen auch irgendwie ungesund aus. Hier genau zu erkennen, was das Problem ist, was die Regenerationsfähigkeit einschränkt, das gehört zu den großen Aufgaben, die wir haben. Also bleiben wir doch nochmal auf dieser groben Ebene. Wir haben Entzündung, wir haben Demyelinisierung und wir haben Remyelinisierung. Und jetzt kommt ein ganz spannender Punkt. Nach gängigen Vorstellungen ist keiner von diesen drei Vorgängen, also nochmal wiederholt, Demyelinisierung, Entzündung und Remyelinisierung, keiner von diesen drei Vorgängen ist per se als gut oder schlecht, als protektiv oder destruktiv und so weiter einzuteilen. Und sie passieren stellenweise wahrscheinlich sogar gleichzeitig. Nehmen wir zum Beispiel die Entzündung. Natürlich habe ich gerade und auch schon viele Male zuvor betont, dass es Entzündungsreaktionen sind, die verantwortlich sind für die Schädigung bei der Multiplen Sklerose. Dabei bleibt es natürlich auch. Gleichzeitig sind es aber wahrscheinlich auch ebenso Entzündungsmechanismen im weitesten Sinne, die Heilungsprozesse generell und die Remyelinisierung begünstigen. Es geht also nicht nur um Entzündung, ja oder nein, sondern wahrscheinlich vielmehr darum, welche Art von Entzündung und zu welchem Zeitpunkt. Genauso verhält es sich mit der Demyelinisierung. In der letzten Folge habe ich viel darüber gesagt, was die Vorteile von Myelin sind und was passiert, wenn ein Axon kein Myelin mehr hat. Aber es gibt sogar auch Stimmen, die sagen, dass es im Rahmen von Schädigungen eventuell für ein Axon von Vorteil sein könnte, zumindest für eine bestimmte Zeit ohne Myelin auszukommen. Nämlich, wenn die Versorgung des Axons über das Myelin, Stichwort nochmal Axon-Myelin-Einheit, nicht mehr vollständig gewährleistet werden kann. Zum Beispiel, wenn der dazugehörige Oligodendrozyt unter Stress steht. Aber nun nochmal ganz langsam. Ihr seht, hier dreht sich unser Bild von der Erkrankung um 180 Grad. Erst war die Demyelinisierung das Problem und jetzt soll sie protektiv sein? Hä? Ja, sorry dafür, ich möchte euch nicht verwirren. Das ist auch nur eine Theorie von mehreren, wofür eine Gruppe von Forschenden zwar einige ganz gute Beweise gefunden haben will, aber es ist noch keine abgeschlossene Diskussion. Ich will einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was die Forschung auf so einzigartige Art und Weise kann, nämlich Konzepte aufstellen und gleichzeitig sie immer wieder zu hinterfragen. Und damit wir wirklich vorankommen mit der Therapieentwicklung, müssen wir Hypothesen offen stellen können. Aber um wieder ein bisschen einen Kompass in diese laufende Diskussion zu bringen, anhaltende, also lang bestehende Demyelinisierung und auch anhaltende, lang bestehende Entzündungsreaktionen können grundsätzlich nicht gut sein für Axone und das Hirngewebe im Allgemeinen. Also sollte unser Ziel sein, herauszufinden, was dazu beiträgt und wie man so wichtige Homöostase so schnell wie möglich wiederherstellen kann. Versuchen wir also erst einmal zu verstehen, wie so eine entzündliche Schädigung des Myelins dann auch abläuft. Hierfür schauen wir uns insbesondere nochmal die Oligodendrozyten an. Oligodendrozyten können durch verschiedene Events geschädigt werden, wobei Entzündungen eine ganz besondere Rolle spielen. Die Art und Weise, wie diese Zellen beeinträchtigt werden, hängt sowohl von der Art der Schädigung als auch vom genauen Ort des Schadens ab. Wenn der Schaden zum Beispiel am Zellkörper der Oligodendrozyten auftritt, dann kann sich die Schädigung auf alle dazugehörigen Myelinsegmente ausbreiten, die ja eben mit dieser Zelle verbunden sind. Je nach Region im Gehirn können die Folgen dieser Schäden aber unterschiedlich dramatisch sein. Einige Oligodendrozyten im Rückenmark zum Beispiel myelinisieren nur wenige, also nur einzelne wenige große Axone, während eine gleiche Zelle dieser Art in der Hirnrinde oder in den großen Fasertrakten der weißen Substanz bis zu 80 Segmente gleichzeitig myelinisiert. Das bedeutet, dass der Schaden erheblich ausstrahlen könnte in so einem Fall. Um zu verstehen, wie schnell sich so ein Schaden ausbreiten kann, ist es wichtig zu wissen, wie lange Myelinsegmente ohne Verbindung zu einem Oligodendrozyten überleben können. Untersuchungen haben gezeigt, dass Myelinproteine zu den langlebigsten Proteinen gehören, zumindest in Mäusen. Auch wenn ich beschrieben habe, wie komplex die Anforderungen an die Versorgung sind, ist Myelin an sich also erst einmal erstaunlich stabil als System. Daher könnten Myelinsegmente möglicherweise lange ohne Verbindung zu einem Oligodendrozyten bestehen bleiben. So hat man zum Beispiel auch in Experimenten herausgefunden, wo der Zellkörper von Oligodendrozyten mittels Toxin attackiert wurde, gezielt, dass interessanterweise die ersten Anzeichen des Zelltods am Zellkörper etwa eine Woche nach der Toxininjektion aufgetreten sind, wohingegen das weiter entfernte Myelin der gleichen Zelle erst 3 Wochen später Anzeichen vom Zerfall zeigte. Dieses Muster, also dass der Schaden am Zellkörper entsteht und sich dann nach peripher über die vielen Arme bis zu den Myelinfragmenten an den Axonen ausbreitet, nennt man übrigens zentrifugale oder von innen nach außen Ausbreitung. Dieses Ausbreitungsmuster könnte für ganz verschiedene Arten der Demyelinisierung relevant sein, einschließlich auch anderer Erkrankungen wie bei viralen Infektionen, bei genetischen Defekten, bei Blutarmut, also Ischämie im Rahmen eines Schlaganfalls, aber es ist auch als Mechanismus bei der MS denkbar. Wir gehen aber eher davon aus, dass bei den meisten MS-Patientinnen und Patienten der Schaden andersrum entsteht, also direkt an der Myelinscheide und sich dann sozusagen von außen nach innen, also von peripher nach zentral ausbreitet am Oligodendrozyt. Dies würde man dann zentripetal nennen. Wenn das Immunsystem Myelin angreift, müssen auch die verschiedenen Bauteile einer Myelinscheide unterschieden werden, die gezielt angegriffen werden können. Ein großer Teil der Myelinscheidenoberfläche, das haben wir letztes Mal gelernt, ist ganz reich an Fetten, also Lipiden, und enthält nur wenige Oberflächenproteine. Aber gerade diese Oberflächenproteine sind ganz generell ein immer sehr gern gesehenes Ziel für Autoantikörper, die sich bilden. So wie ein einzelner Baum auf einer Wiese gerne den Blitz anzieht, gibt es auch gegen solche einzelne Proteine gerne Antikörper. Und tatsächlich wurden hohe Antikörperspiegel gegen Myelin-Oligodendrozyten-Glykoprotein bei unterschiedlichsten Fällen von Demyelinisierung beschrieben. Ein weiterer Bereich sind nicht kompaktierte Bereiche des Myelins, wie die sogenannte äußere Zunge der Myelinmembran und die Ränder jedes Myelinsegments, also die Grenze zu den Bereichen, wo das Axon für die springende Erregungsleitung offen liegt. Diese Bereiche sind relativ reich an Proteinen und enthalten eine andere Proteinzusammensetzung als kompaktes Myelin. Interessanterweise wurden in der MS auch Antikörper gegen Proteine gefunden, die hier häufig vorkommen, also an den Rändern des Myelins. Aber Myelinschäden könnten auch ganz innen versteckt an der sogenannten innersten Zunge des Myelins beginnen. Damit ist also der innerste Teil des Myelins gemeint, der sich ja hier um das Axon wickelt. In unserer Annahme ist auch diese Struktur normalerweise noch mit seinem ursprünglichen Oligodendrozyten verbunden. Wenn man das ganze System aufrollen und entfädeln würde, dann wäre dieser Teil das Stück, das am weitesten vom Zellkörper des Oligodendrozyten entfernt ist. Das bedeutet damit auch, dass es der Teil ist, der am schwierigsten auf Dauer zu versorgen ist. Wenn hier Schäden entstehen, dann laufen sie zentripetal rückwärts zum Zellkörper des Oligodendrozyten. Und das bezeichnet man dann als Dying Back Oligodendropathie. Die molekularen Veränderungen, die der Dying Back Oligodendropathie zugrunde liegen, sind bisher nur wenig verstanden. Aber nur weil dieser Teil so weit weg vom Zellkörper ist, heißt nicht, dass hier gar nichts passiert, ganz im Gegenteil. Analysen haben gezeigt, dass dieser Bereich der Myelinscheide in der Nähe der Axonoberfläche mit viel Zellmaschinerie gefüllt ist und metabolisch sehr aktiv ist. Das erinnert übrigens sehr stark an Nervenzellen. Auch diese haben einen aktiven Bereich, der ganz, ganz weit weg vom Zellkörper sich befindet, nämlich eben an den Endfüßen, wo die Synapsen sitzen, die Signale an andere Nervenzellen übertragen. Das heißt, auch hier treffen einerseits hohe Anforderungen auf andererseits eine logistisch schwierig zu versorgende Region. Das ist eine eher ungünstige Grundvoraussetzung, sage ich mal so ganz lapidar, und damit schon einmal verdächtig für eine Schwachstelle, wo potenzielle Schäden leicht entstehen können. Das heißt zusammengefasst, die Degeneration von Oligodendrozyten kann entweder von innen nach außen oder von außen nach innen fortschreiten. Und Myelin kann trotz der Schädigung der Oligodendrozytenstruktur eine gewisse Zeit lang stabil bleiben. Wir vermuten, dass eine größere Rolle bei der Schädigung der MS die Außen-nach-Innen-Schädigung spielt. Aber dazu gleich noch einmal mehr. Welche lokalen entzündlichen Faktoren sind für die Schädigungsmuster bei der Demyelinisierung verantwortlich? Hier werden insbesondere Antimyelin-Antikörper verantwortlich gemacht. Diese binden, wie ich gerade schon gesagt habe, gerne myelin-spezifische Proteine und können dann anschließend noch die Komplementkaskade aktivieren. Solche Antikörper-Komplementkomplexe markieren die Myelinoberfläche dann für Immunzellen im Sinne von hier einmal herkommen und bitte aufräumen. Erst dadurch wird das Myelin dann zu dem Ziel für Fresszellen, die dann letztendlich in Heerscharen zum Abräumen kommen. Diese Antikörper-Komplementkomplexe wurden tatsächlich in aktiv demyelinisierenden MS-Läsionen nachgewiesen. Die genauere Analyse von solchen Läsionen zeigt übrigens, dass Myelin verloren geht, während die Zellkörper der Oligodendrozyten formal noch erhalten bleiben. Das heißt, wie ich eben gerade schon angedeutet habe, läuft die akute Demyelinisierung höchstwahrscheinlich zentripetal ab, also von außen nach innen. Oder noch einmal anders ausgedrückt, ausgehend von den einzelnen Myelinscheiden und nicht ausgehend vom Zellkörper eines kaputten Oligodendrozyten. So weit, so gut. Jetzt machen wir aber doch nochmal einen harten Cut und es tut mir leid, dass ich so viel über die Schädigung geredet habe. Eigentlich wollten wir uns ja heute auch der Reparation widmen. Wie ich vorhin schon sagte, ist das ein Prozess, der bei jeder Entzündung wie gleichzeitig mitgedacht wird. Das betrifft auch Entzündungen im zentralen Nervensystem und das betrifft auch im speziellen Substanzen wie das Myelin. Die Remyelinisierung ist der spontane regenerative Prozess, der auf eine Demyelinisierung folgt und letztendlich das Axon wieder mit einer neuen Myelinscheide versorgen will. Dies führt zu einer wiederhergestellten saltatorischen Leitung, zu einer wiederhergestellten axonalen Unterstützung und anderen wiedergewonnenen Funktionen. Also all die Dinge, die wir beim letzten Mal so ausführlich besprochen haben, weil sie eben so wichtig sind. In den meisten Fällen werden die neuen Myelinscheiden von einer ganz bestimmten Zellpopulation gebildet. Und zwar sind das Oligodendrozyten, aber eine ganz besondere Gruppe davon. Inwiefern? Nun, diese Oligodendrozyten entwickeln sich aus einer weit verbreiteten Population von multipotenten Stammzellen, die im zentralen Nervensystem sitzen. Diese Stammzellen nennen wir Oligodendrozyten-Vorläuferzellen oder auf Englisch Oligodendrocyte Precursor Cells, OPCs. Diese Zellen werden bei einer Schädigung aktiviert, teilen sich dann, wandern und durchlaufen schließlich eine sogenannte Differenzierung, um zu reifen Oligodendrozyten zu werden. Aha, ich hoffe, ihr könnt mir gerade folgen. Das heißt, wir haben eine Zellpopulation, wo wir wissen, dass sie potenziell Myelin bilden können, wenn man sie vielleicht auch nur genügend anschubst. In den letzten Jahrzehnten hat man die Mechanismen erforscht, die diesen Prozess regulieren. Viele der Schlüsselsignale und Regulatoren, die die OPCs dazu bringen, in den Zellzyklus einzutreten und diesen dann auch hoffentlich rechtzeitig wieder zu verlassen, wurden identifiziert. Das sind einerseits Signale von anderen Zellen, aber andererseits auch nicht-zelluläre Signale, die den OPCs vermitteln, werde ein Oligodendrozyt und mache gefälligst neues Myelin. Was sind nun diese Signale? Dazu zählen einerseits zum Beispiel die demyelinisierten Axone selbst oder reaktive Astrozyten, Perizyten und andere entzündliche Zellen, aber auch die sogenannte extrazelluläre Matrix. Die extrazelluläre Matrix, kurz zur Erklärung, ist der Raum außerhalb von Zellen in allen Geweben und Organen. Also wenn man Zellen als Häuser sieht, die in einer Nachbarschaft stehen, und die Nachbarschaft wäre dann das Analogon zu einem Gewebe, dann ist die extrazelluläre Matrix alles, was in dieser Nachbarschaft außerhalb der Häuser zu finden ist, also Straßen, Gärten, Zäune und so weiter. Die extrazelluläre Matrix besteht aus einer Mischung von Proteinen, Zuckerbausteinen und anderen Molekülen und sie sieht aber leider wahrscheinlich nicht so schön geordnet aus, wie ich euch das eventuell gerade mit meinem Bild vermittelt habe. Nun ja, nicht jedes Bild kann immer so gut sein. Auf jeden Fall ist die extrazelluläre Matrix in Hinsicht auf Remyelinisierungsvorgänge ein spannender weiterer Faktor. Die Remyelinisierung kann als die Standardantwort auf Demyelinisierung betrachtet werden. Sie ist ein regenerativer Prozess, der sowohl bei Tiermodellen als auch bei Menschen sehr effizient arbeiten kann. Allerdings nimmt die Effizienz der Remyelinisierung mit dem Alter ab, was eine wesentliche krankheitsunabhängige Eigenschaft des Prozesses ist und eben erhebliche Auswirkungen auf den Verlauf der MS haben kann. Das Versagen der Remyelinisierung kann zu einem Bereich chronischer Demyelinisierung führen. In diesen Bereichen sehen wir eine reduzierte Anzahl von Axonen, die von einer Astrozytennarbe umgeben sind. Diese Narbe ähnelt der Narbe bei einer Verletzung, besteht aber aus einem Netzwerk wuchernder astrozytischer Prozesse mit einer kleineren Komponente extrazellulärer Matrix. Im Gegensatz zur Narbe nach Verletzungen kann die astrozytische Narbe bei chronischer Demyelinisierung als Folge der versagenden Remyelinisierung betrachtet werden und weniger als deren Ursache. Von diesen Läsionen finden wir leider recht viele bei langjähriger MS-Erkrankung. Und das, obwohl wir ja eigentlich seit einiger Zeit Medikamente zur Behandlung der Erkrankung einsetzen. Was sind dann also die richtigen Medikamente? Es gibt, wie ihr wisst, viele zugelassene Therapien, die auf peripheren Immunmechanismen bei der MS abzielen und dadurch Schübe reduzieren können. Es fehlen jedoch derzeit weiterhin Medikamente, die effizient verhindern können, dass Progression auftritt, und vor allem fehlen Medikamente, die die Reparatur fördern können. Wie könnte also so ein Medikament aussehen, das die Reparatur fördert? Nummer 1 wäre ein Präparat, das die Immunantwort so beeinflussen könnte, dass entzündliche Läsionen zur raschen Remyelinisierung angeregt werden, anstatt dass sie sich zu chronischen Plaques entwickeln. Solche Medikamente hätten möglicherweise nur ein sehr kleines therapeutisches Fenster, also man könnte sie wahrscheinlich nur in einer kurzen Zeitspanne anwenden, da sie wahrscheinlich am effektivsten in Läsionen wären, die sich inmitten ihrer akuten entzündlichen Aktivität befinden. Eine zweite Möglichkeit wären remyelinisierende Therapien, die direkt auf die Zellen der Oligodendrozytenlinie abzielen. Diese könnten besser funktionieren, zum Beispiel in Situationen, wo sie sich in solchen chronischen, inaktiven Läsionen befinden. Das sehen wir, wie gesagt, häufig bei der progredienten MS, wo auch die gesamte Pathologie relativ unabhängig vom peripheren Immunsystem verläuft und stattdessen intrinsische entzündliche Aktivität im Hirn den ganzen Prozess weitertreibt. Typische Merkmale solcher Läsionen sind eben der langsam wachsende Charakter und die dauerhafte entzündliche Aktivität. Insgesamt können wir also sagen, es besteht ein ungedeckter Bedarf an neuen MS-Therapien, die auch andere Zellpopulationen modulieren könnten, wie zum Beispiel Mikrogliazellen, Astrozyten und so weiter. Wurde nun also in den letzten Jahren überhaupt irgendwas erreicht in Sachen Medikamentenentwicklung? Es gab tatsächlich einige Fortschritte. Einerseits im Verständnis der grundlegenden Biologie der Remyelinisierung und damit dann auch die ersten Versuche, dies in die klinische Praxis zu übertragen. Die ersten klinischen Studien, die auf präklinischen Daten basierten, wurden tatsächlich inzwischen abgeschlossen. Eine davon war eine Studie zur Erforschung der Wirksamkeit von Opicinumab. Das ist ein humaner monoklonaler Antikörper gegen Lingo-1. Lingo-1 ist ein Inhibitor der Oligodendrozyten-Differenzierung. Also sprich, des Trajekts von einer OPCs hin zu einem reifen Oligodendrozyten, der myelinisieren kann. Lingo 1 als Inhibitor davon sollte also mit diesen Antikörpern geblockt werden, sodass die Myelinisierung besser funktionieren kann. Eine andere klinische Studie war eine Studie mit Clemastin, das ist ein Antagonist des Acetylcholin-Rezeptors, und es gab noch eine weitere, die basierte auf einem Medikament namens Bexaroten. Obwohl diese Studien, und zwar alle drei, einige Hinweise auf Wirksamkeit lieferten, führte keine zu ausreichend guten Ergebnissen, um sie als wirksame Remyelinisierungstherapien weiter zu etablieren. Es wurden sogar teils signifikante Nebenwirkungen entdeckt und haben den Studienverlauf erschwert. Und die Gründe dafür sind vielfältig, wir gehen jetzt nicht auf die Einzelheiten ein. Ein mögliches Problem könnte sein, dass nicht bei allen Patienten das Problem ist, dass die OPCs sich nicht ausreichend differenzieren, also ein Differenzierungsblock vorliegt und man mit solchen Medikamenten nachhelfen kann, sondern natürlich spielen hier noch andere Dinge mit rein, die man besser innerhalb der Patientenkohorte identifizieren muss und somit den Unterschied machen kann. Dennoch waren diese frühen, wirklich translationalen Schritte ausreichend ermutigend, um weitere intensive Entwicklungen zu rechtfertigen und zu motivieren. Und es mangelt nicht an potenziellen Zielen. Viele der vorgeschlagenen MS-regenerativen Medikamente zielen also auf diese Zellen der Oligodendrozytenlinie ab, aber auch andere Interventionen, die direkt die Funktion der Zelle kontrollieren, sind wahrscheinlich vielversprechend und nicht zuletzt, weil sie vielleicht potenzielle hemmende Signale in der Läsionsumgebung umgehen können. Idealerweise verstehen wir aber die Biologie der positiven und negativen Entzündungsreaktionen noch etwas besser, denn diese hat sicherlich einen massiven Einfluss auf das Thema Remyelinisierung. Es bleibt also zusammengefasst spannend, aber glaubt mir, wenn ich sage, dieses Thema der Regeneration auf Myelinebene, das ist ganz sicher auf dem Schirm der Forschenden und der Pharma-Community. So, das war es wieder für heute. Ich hoffe, ich bin nicht zu kompliziert geworden. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr auch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, schickt sie wie immer gerne an info@mspodcast.de. Ich entschuldige mich auch dafür, dass ich seit Anfang des Jahres nicht so regelmäßig wie sonst neue Folgen produziert habe. Ich hoffe, dass sich das aber in Zukunft wieder ändern wird, sodass wieder frisch alle zwei Wochen neue Informationen hier auf den Tisch kommen. Damit wünsche ich euch für heute alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Euer Adrian Ming-Schumacher.